Ich bin versucht zu sagen, Marc, komm doch und erklär uns, warum das sie nicht widersprechen. Ich stelle um in Schriftsprache, damit auch unsere Gäste mich verstehen. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, es ist etwas mehr als ein Monat her, und da hat uns Jakobus vor zwei Möglichkeiten gestellt. Die erste Möglichkeit: entweder wir sind Hörer des Wortes und es bleibt dabei. Und dann sagt er, dann betrügt ihr euch selbst. Oder ihr seid Hörer des Wortes und werdet auch zu Tätern des Wortes. Und das wird euch zu einem reichen Segen werden. Und er bringt dieses Beispiel des Spiegels und sagt, ein Mensch, der nur hört, ist wie ein Mensch, der in den Spiegel schaut, wegläuft und vergisst, was er gesehen hat. Und er sagt zu Recht, dieser Mensch betrügt sich. Zieht er doch keine Konsequenzen aus dem, was er gesehen hat. Ein Hörer und Täter des Wortes ist wie einer, der in den Spiegel schaut und sich aufgrund des Spiegelbildes Dinge vornimmt, die er ändert oder Dinge konkret angeht. Er passt die Frisur an oder was auch immer und damit wird es ihm zum Segen. Die Bibel wird mit einem Spiegel verglichen und er sagt, das Leben eines Menschen lässt sich an der Bibel spiegeln. Und wenn du ein Hörer und Täter des Wortes bist, dann wird dir das zum Segen. Das war die Herausforderung aus Jakobus 1, 19 bis 25 vor etwas mehr als einem Monat. Und wir steigen heute wieder in diese Herausforderung ein, aber sie wird noch etwas spitzer werden. Jakobus ist mehr als ein Kapitel, eineinhalb Kapitel an dieser Thematik dran. Und wir werden die nächsten 16 Verse überspringen und direkt im Vers 14, im Kapitel 2 einsteigen. Nicht, weil es das andere nicht wert wäre, darüber zu predigen, aber ich müsste zwei Predigten machen. Und ich habe mich entschieden, auf das mehr Gewicht zu legen, was mir entscheidend erscheint. Das andere wäre mehr eine Verdoppelung vom Sonntag von vor einem Monat. Wir steigen also mit der Steigerung dieses Themas von Hörer und Täter des Wortes ein. Wer mitlesen mag, Jakobus 2, Vers 14. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Also bisher hat uns das Thema beschäftigt, Hörer und Täter des Wortes zu sein. Und nun wirft Jakobus eine neue Frage auf, eigentlich ist es die alte Frage, aber mit neuen Begrifflichkeiten. Den Begriff Hörer des Wortes wird ersetzt durch Glaube und Täter des Wortes durch Werke. Und er stellt nun diese provokative Frage, vorher ging es mehr darum, wenn ihr schon Hörer seid, werdet doch auch Täter. Und nun kommt er von der anderen Seite und fragt, ja, was bringt denn ein Glaube, der keine Werke hat? Oder noch anders gefragt, nützt ein Glaube ohne Werke etwas? Kann so ein Glaube selig machen? Was bedeutet das? Kann so ein Glaube selig machen? Rettet so ein Glaube? Das ist die Frage, die Jakobus hier in den Raum stellt. Und ich möchte diese Frage weitergeben an euch. Ihr müsst sie nicht laut beantworten, aber für euch. Was würdet ihr antworten? Kann ein solcher Glaube, der keine Werke mit sich bringt, retten? Ich denke, es ist eine herausfordernde Frage. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir sehr gerne betonen, glaube nur und du wirst gerettet werden. Das Wichtigste ist der Glaube und dann wirst du gerettet. Und nun diese Frage von Jakobus, die irgendwie so gestellt ist, dass wir trotzdem fast mit Nein antworten müssen. Und ich kann euch sagen, es ist auch die richtige Antwort. Jakobus erwartet aufgrund seiner Fragestellung ein klares Nein. Ein Glaube, der keine Werke mit sich bringt, der rettet nicht. Der kann nicht selig machen. Und vielleicht sind wir schnell an dem Punkt, wo wir jetzt sagen würden, aber nehmen wir mal an, ein solcher Mensch, der einfach nur Glaube hat, keine Werke, ich meine, immerhin ist er gläubig. Das ist doch das Wichtigste. Reicht denn das nicht für Gott? Jakobus sagt nein. Aber er weiß natürlich, dass es eine provokative Aussage ist und lässt uns nicht einfach mit Vers 14 stehen, sondern er beginnt nun zu argumentieren. Er bringt uns näher, warum ein solcher Glaube nicht retten kann. Verse 15 und 16. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? Jakobus nimmt ein ganz konkretes Beispiel aus dem Glaubensalltag, um aufzuzeigen, wie sinnlos ein Glaube ohne Werke ist. Angenommen, der Mark wäre heute Morgen nur in Unterhosen bekleidet gekommen, ausgehungert, abgemagert, weil, keine Ahnung, seine Frau ihn nicht mehr gut versorgt oder weil sein Haus ist abgebrannt, keine Kleider mehr, er hat Not. Und ich sage zu Mark, gehe hin in Frieden, sättige dich, wärme dich, aber ich helfe ihm nicht. Ich biete ihm keine Kleider an, ich gehe nicht mit ihm essen oder lade ihn zu uns nach Hause ein, muss ich sagen, was bringt denn mein Friedenswunsch? Auch wenn er noch so ernst gemeint ist und aus tiefstem Glauben kommt, er bringt nichts, weil ihm ist nicht geholfen. Es bringt vielleicht Frust und Enttäuschung. Und das ist das Prinzip, das Paulus aufzeigen will mit diesem Beispiel, was nachher in Vers 17 mündet. Genauso ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Ein Glaube, der nicht zu Werken führt, der bringt nichts. Der ist tot in sich selber. Vers 16 ist das praktische Beispiel, um aufzuzeigen, was das Prinzip dahinter ist. Nun, was meint er, wenn er sagt, ein solcher Glaube ist tot in sich selber? Die Bibel gebraucht diesen Begriff tot oft im übertragenen Sinne. Zum Beispiel der verlorene Sohn, Lukas 15, wird als tot bezeichnet, obwohl er ja noch gelebt hat. Aber tot, weil er sich vom Vater abgewandt hat, weil er am tiefsten Punkt seines Lebens angelangt war. Die Gemeinde in Sardes, die 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung, wird als tot bezeichnet. Nicht, weil sie nicht mehr existieren würde, aber weil sie den lebendigen Glauben an Jesus verloren hat. Der Hebräer redet von toten Werken. Oder wer in Sünde lebt, ist tot, gemäß dem Epheserbrief. Und all diese Dinge haben gemeinsam, es ist nicht gemeint, dass die Existenz dieser Dinge geleugnet wird. Die Gemeinde in Sardes existiert, die wird nicht geleugnet. Dieses Leben in Sünde wird nicht existiert. Er wird nicht geleugnet, es existiert. Der verlorene Sohn, er existiert. Aber sie werden als tot bezeichnet im übertragenen Sinne. Auf den Glauben, der tot ist, übertragen, bedeutet das so viel wie, da ist sehr wohl Glaube vorhanden. Aber ein toter Glaube heißt ein Glaube, der keine Lebendigkeit in sich hat. Ein Glaube, der keine Wirksamkeit in sich hat. Ja, ein Glaube, der in Gottes Augen keine Gültigkeit hat. Ein toter Glaube, ein Glaube, der nichts bringt. Und das ist eine unglaublich heftige Aussage, wenn wir das mal so uns vor Augen führen. Ein Glaube, obwohl er vorhanden ist, keine Lebendigkeit, keine Wirksamkeit, keine Gültigkeit in den Augen Gottes. Eigentlich sagt Jakobus, anhand dieses Prüfungsmittels kann jeder Christ prüfen, ist mein Glaube lebendig oder tot? Ja, er sagt sogar, ich kann bei meinen Geschwistern prüfen, haben die einen lebendigen oder einen toten Glauben. Nämlich, wenn ich hingehe und schaue, ist da Werk vorhanden? Ist da Werke des Glaubens vorhanden? Wenn nicht, dann ist der Glaube tot. Natürlich lässt er uns auch nicht einfach mit dieser Aussage sitzen, sondern er geht nun in ein fiktives Gespräch mit einem fiktiven Gesprächspartner über und argumentiert weiter. Vers 18 ist einer der schwierigsten Verse zu übersetzen in der Bibel. Ganz einfach, im Griechischen gibt es keine Anführungs- und Schlusszeichen. Wo ist direkte Rede? Wer redet mit wem? Und das führt zu Schwierigkeiten in diesem Vers. Wir werden nachher noch kurz näher darauf eingehen, was mir da die sinnvollste Lösung erscheint. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Wenn ihr nun verschiedene Bibelübersetzungen untersucht, dann werdet ihr merken, Schlachterübersetzung macht da eine Rede von einer Person, die meisten anderen Übersetzungen nehmen das als Rede von zwei Personen. Was ich die sinnvollere Lösung finde, weil es ergibt einen Sinn. Also Jakobus sagt nun, okay, Es könnte also sein, dass nun jemand kommt und sagt, lieber Jakobus, wo ist denn jetzt da das Problem? Einer hat eben Glauben, einer hat eben Werke. Und unter uns, wenn wir das auf die Gemeinde beziehen, könnte das ja eigentlich noch Sinn machen. Wir sind eine große Gemeinschaft, einige haben eher die Werke vorzuweisen, andere eher den Glauben. Wir ergänzen uns ja super. Und dann entgegnet Jakobus diesem Menschen, okay, zeige mir deinen Glauben oder beweise mir deinen Glauben aufgrund deiner Werke. Und dann werde ich, der die Werke habe, dir beweisen, dass ich glaube, aufgrund meiner Werke. Also er spitzt seine Aussage aus Vers 17 noch zu und sagt, ich kann Glauben beweisen. Glauben ist nicht einfach nur etwas Abstraktes, das ich zwischen mir und Gott abmachen kann. Glaube ist etwas, das ich in der Tat und empirisch nachweisen kann. Glaube lässt sich beweisen aufgrund der Werke. Und darum sagt er, wenn du sagst, du hast Glaube, dann beweise es mir mit deinen Werken. Und wenn deine Werke nicht kommen, dann glaube ich nicht, dass du Glaube hast. Dann ist dein Glaube tot. Und wenn jemand sagt, ich habe Werke, dann sind diese der Beweis, dass der Glaube da ist. Und wir merken diese Spannung im Hinblick auf den Römerbrief, was Mark bereits zitiert hat, die spitzt sich langsam zu. Und darum möchte ich hier bei dieser Aussage von Jakobus noch etwas innehalten und etwas ausholen, das etwas näher betrachten, denn es ist wirklich so, Jakobus widerspricht nicht dem Paulus. Sie gehen die Thematik von zwei verschiedenen Seiten an. Was Jakobus hier nicht will, Werkgerechtigkeit. Das ist nicht, was er im Sinn hat. Werkgerechtigkeit, das würde bedeuten, ich als Mensch, ich will mir meine Erlösung erarbeiten. Ich will gute Dinge tun, in der Meinung, dass ich damit Ansehen bei Gott erlange. Das wäre Werkgerechtigkeit. Indem ich sonntags zur Kirche gehe, älteren Menschen über die Straße helfe, niemandem etwas zu Leid zufüge, niemanden umbringe. Ich war doch ein guter Mensch. Gott muss mich in den Himmel lassen. Das ist Werkgerechtigkeit. Und Paulus stellt sich dem im Römerbrief ganz entschieden entgegen und sagt, nein, wir werden aus Gnade gerettet. Wir können nichts dazu beitragen. Wir werden gerettet, weil wir erkennen, Jesus hat ein sündloses Leben gelebt. Ich nicht. Ich müsste sterben, nicht Jesus. Und indem ich im Glauben annehme und sage, ich möchte dieses Geschenk annehmen und das Leben von Jesus, diese Gerechtigkeit von Jesus in Anspruch nehmen. Und Jesus stirbt für mich am Kreuz. Er rettet aus Gnade, aus Glauben. Und hier setzt dann der Jakobus ein und sagt, und wenn Glaube da ist, dann muss der Werke zur Folge haben. Also nicht Werke, damit ich gerettet bin, sondern weil ich gerettet bin, wird mein Glaube zu Werken führen. Und das möchte ich auch noch etwas näher ausführen. Vielleicht würde da das Beispiel von Raupen und Schmetterlingen helfen. Nehmen wir an, alle Menschen sind Raupen. Eine Raupe, was tut die? Sie kriecht da so entlang am Boden, mal auf eine Blume, isst dort ein paar Blättchen, dann runter auf die nächste Blume. Das ist das normale Leben einer Raupe. Nun, diese Raupe könnte sich jetzt schon sagen, ich möchte fliegen. Ich wäre doch eine super Raupe, wenn ich fliegen könnte. Sie klettert da hoch auf diese Sonnenblume, springt runter und es ist wirklich ein Runter. Sie fällt runter, sie hat keine Flügel, sie kann nicht fliegen. Sie kann nichts erwirken, dass sie zu einem Schmetterling wird. So gern sie auch ein Schmetterling wäre. Und so dumm das aussieht, wenn eine Raupe versucht zu fliegen, ist es genau das, was viele Menschen probieren. Sie versuchen aus eigener Kraft Schmetterlinge zu sein, versuchen sich etwas bei Gott zu erarbeiten, was sie gar nicht können. Sie können noch so fest mit ihren Füßen schlagen, dass wir keinen Auftrieb geben. Und nun kommt dieser wundervolle Moment im Leben einer Raupe, den sie nicht bewusst steuern kann und nicht in eigenen Werken herbeiführen kann. Sie isst einfach, bis es soweit ist. Sie verpuppt sich und nach einiger Zeit entsteht ein wunderbarer Schmetterling. Und was tut nun dieser Schmetterling? Er kriecht den Blatt entlang nach unten und weiterhin am Boden entlang und isst irgendwelche Blätter? Nein, natürlich nicht. Der Schmetterling entfaltet seine Flügel einfach, weil er es kann und fliegt davon. Er wird sich nicht mehr als Raupe verhalten, sondern als Schmetterling. Und das ist genau das, was Jakobus hier meint. Er sagt, ihr Christen, bei eurer Verpuppung, das ist die Hinwendung zu Jesus, habt ihr Flügel erhalten. Ihr habt den Heiligen Geist erhalten. Und weil ihr jetzt Christen seid, weil ihr Glauben habt, wird das automatisch Werke mit sich bringen. So wie ein Schmetterling gar nicht anders kann, als zu fliegen, einfach weil er ein Schmetterling ist, kann ein gläubiger Christ gar nicht anders, als sich als gläubiger Christ verhalten. Doch, es gibt eine Ausnahme, er kann natürlich schon, aber es wäre die Normalität, dass er sich wie ein gläubiger Christ verhält, dass da automatisch Werke kommen. Nun kann da natürlich sein, dass da eine Raupe zum Schmetterling kommt und sagt, Moment mal, also sei mal nicht so hochnäsig, ich glaube, dass ich ein Schmetterling bin und du tust so, als wärst du ein Schmetterling. Das geht doch wunderbar auf. Und vielleicht merken wir da, wie unzulässig diese Argumentation dieser fiktiven Person ist. Denn der Schmetterling wird nun zur Raupe sagen, okay, schau mal, ich verhalte mich wie ein Schmetterling, ich kann fliegen, also bin ich auch ein Schmetterling. Und er wird zur Raupe sagen, aber du glaubst, dass du ein Schmetterling bist, nun verhalte dich auch so. Und die Raupe wird auf die Nase fallen, weil sie es nicht kann. Und das ist die Argumentation von Jakobus hier, wo er sagt, Glaube und Werke gehören einfach zusammen, das können wir nicht trennen. Es ist eine logische Schlussfolgerung, dass der Glaube Werke hervorbringt. Nun haben wir vielleicht Mühe mit diesem Begriff Werke, weil Paulus diesen Begriff Werk irgendwo verurteilt. Nun, wir können auch dieselbe Begrifflichkeit wählen, wie Paulus gewählt hat. Paulus hat von Früchten geredet. Zum Beispiel im Galater 5, 22 und 23 wählt er den Begriff die Frucht des Geistes und erzählt da Charaktereigenschaften auf, die im Leben eines Christus zum Tragen kommen, durch den Heiligen Geist. Also der Christ bewirkt das nicht selbst, sondern der Heilige Geist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und jetzt stellt euch mal vor, das bewirkt der Heilige Geist im Normalfall in einem gläubigen Menschen. Das bringt doch automatisch eine Veränderung des Lebens mit sich. Dieser Mensch wird sich plötzlich anders verhalten. Nicht, weil er so gut ist, sondern einfach, weil der Heilige Geist da ist und ihn verändert. Und das sind diese Werke, die Jakobus meint. Der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Kraft, der uns befähigt, Zeugen zu sein, zu dem zu stehen, was Gott uns übermittelt hat, der uns befähigt, standhaft an dem festzuhalten, der uns Kraft gibt, diese Dinge so zu leben, wie es Gott von uns wünscht. Ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben, das können wir nicht aus eigener Kraft, aber der Heilige Geist in uns kann es. Er ist unsere Flügel, womit wir zu Schmetterlingen geworden sind. Das ist es, was Jakobus aufzeigen möchte. Ein lebendiger Glaube, ein normaler Glaube eigentlich, bringt automatisch Werke mit sich, wenn wir denn zulassen, dass der Heilige Geist an uns wirkt. Ich erinnere an Epheser, dass wir uns mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen sollen. Wir können den Geist auch dämpfen und nicht zulassen, dass wir fliegen. Und wir krabbeln weiterhin am Boden entlang. Vielleicht kommt auch die Frage auf, aber Moment mal, wie ist das möglich? Mein Verständnis von Glaube war bisher immer, dass er entweder richtig ist oder gar kein Glaube. Und Jakobus zeigt uns mit Vers 19 auf, es gibt durchaus auch falschen Glauben, eben den toten Glauben. Ein Beispiel dafür wäre, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Und er zeigt damit auf, es gibt einen Glauben, der ein reines Fürwahrhalten bedeutet. Die Teufel, also die Dämonen, die glauben auch, dass es nur einen Gott gibt. Ja, sie wissen es. Aber was machen sie mit diesem Wissen? Sie erschauen vor Gott, sie zittern, sie wissen genau, was sie erwarten wird im Endgericht. Es hat keine Lebensstilkorrektur zur Folge. Dämonen können sich auch gar nicht Gott zuwenden. Da haben wir Menschen ein Vorrecht. Aber auch ein Mensch, der das einfach für wahr hält und sagt, die Bibel, das ist schon wahr, aber daraufhin nicht diesen Schritt auf Jesus zumacht, dieser Glaube bringt nichts. Das ist ein toter Glaube. Das ist genauso, wie wenn ich auf der Autobahn mit meiner Tochter irgendwelche Spiele mache und ich glaube, das ist sehr gefährlich und ich werde sterben, wenn ich das lange durchziehe. Aber wenn ich nichts ändere und dort stehen bleibe, werde ich trotzdem umkommen. Dieser Glaube bringt nichts, er ist unnütz. Und das ist es, was Jakobus sagt, ein Glaube, der nicht zu wahrem Glauben durchdringt und Werke mit sich bringt, der ist tot. Der hat nichts zu bieten. Und so ist es im christlichen Leben, ein reines Fürwahrhalten der biblischen Berichte, das wird uns nicht retten. Ein regelmäßiges zur Kirche gehen und sich einen christlichen Anstrich verleihen, indem ich noch etwas Bibel lese und gut bin zu meinem Nächsten, das wird uns nichts bringen. Es geht darum, dass ich mich entschieden diesem Jesus zuwende und dadurch erfüllt werde mit dem Heiligen Geist und aus dieser Kraft nachher die Glaubenswerke in mein Leben hereinkommen. Vielleicht regt sich da und dort ein weiterer Gedanke, wo man sich fragt, Jakobus ist unglaublich direkt, unglaublich hart, würde das Jesus auch so sagen? Jesus ist es doch, der die Menschen liebt. Würde er denn nicht sagen, ja Hauptsache, man hält es für wahr? Wir können nachschauen in den Evangelien und werden sehen, Jesus war genau gleich hart wie der Jakobus. Johannes 15 im Gleichnis des Weinstocks lesen wir, dass Jesus ganz ähnliche Dinge gesagt hat. Im Vers 2, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Vers 6, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Sind diese zwei Verse, die wohl am meisten anecken, wenn wir dieses Gleichnis des Weinstocks lesen. Weil Jesus dort sagt, wer keine Frucht bringt, das sind die Werke aus Jakobus, wer keine Werke hat, wer keine Frucht bringt, der wird aus dem Weinstock weggenommen. Und das Krasse an dieser Aussage von Jesus ist, er redet von Menschen, die nicht in ihm geblieben sind, aber sie waren mal in ihm. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggenommen. Also Jesu Botschaft und die Jakobus Botschaft, die sind kongruent. Die sind deckungsgleich. Ein toter Glaube, ein Glaube, der keine Werke zur Folge hat, bedeutet, er kann uns nicht selig machen, um es mit den Worten aus dem Vers 14 zu sagen. Und so kommt Jakobus in seiner fiktiven Diskussion zu einem Fazit. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Er geht diese fiktive Person ziemlich hart an und sagt, du nichtiger Mensch, du törichter Mensch, nichtig in anderen Übersetzungen, willst du nun einsehen, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Und falls du es noch immer nicht einsehen willst, ich habe noch eins draufzuhauen. Ich habe noch ein Beispiel aus der Bibel. Abraham, der große Glaubensvater, der gerecht gesprochen wurde durch seinen Glauben. 1. Mose 15, Vers 6, durch Glaube wurde Abraham gerecht. Und er sagt, selbst dieser Glaube von Abraham hat sich in Werken bezeugt. Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Abraham, sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Aber sein Glaube hat sich bewiesen in Taten, in totaler Hingabe. Er hat sein Leben Gott ganz hingegeben. Das ist etwas, was ein Mensch nicht kann, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Das ist es, was der Heilige Geist in Christen bewirken will. Totale Hingabe an Gott. Und daraus können diese Werke entstehen. Und wenn das ein Mensch tut, dann wird über ihm das genau gleiche verdickt stehen, wie es über Abraham steht. Er oder sie hat Gott geglaubt und das ist ihm, ihr zur Gerechtigkeit angerechnet worden. Funktioniert genau gleich. Und so kommt Jakobus zum Ende dieser Diskussion in Vers 24. So seht ihr nun oder so erkennt ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Wenn wir diese Aussage wieder einfach für sich stehen lassen, ist sie natürlich 1:1 Widerspruch gegenüber Paulus, also wortwörtlich. Aber wir haben den Kontext, wir haben die Herleitung von Jakobus und wissen, was er damit meint, wenn er sagt, durch Werke wird der Mensch gerecht. In seinem Beweisprozess, den er durchgegangen ist, heißt das, durch Werke, und diese Werke beweisen deinen Glauben, wirst du gerecht. Er redet hier von Glaubenswerken, Werken, die aus Glauben kommen. Das ist sein Fokus. Man könnte sagen, sein Lehrsatz oder sein Wunsch ist nicht, oder sein Wunsch ist, Glaube zu erklären. Und er möchte aufzeigen, Glaube plus Werke. Das ist die Normalität, das ist normaler Glauben. Und er möchte verhindern, dass der Lehrsatz Glaube minus Werke funktioniert auch zum Tragen kommt. Er sagt, Glaube plus Werke ist normaler Glaube, das ist lebendiger Glaube, das gehört immer zusammen, das ist ein Doppelpaket. Und Glaube minus Werke, das funktioniert gar nicht, das ist ein Irrsinn. Das ist toter Glaube. Das ist der Fokus, den Jakobus für diesen Abschnitt hat. Er geht dann noch eine weitere Runde, er könnte hier eigentlich schließen, er bringt noch ein weiteres Beispiel aus der Bibel und dann am Schluss nochmals eine Zusammenfassung. Wir lassen das für heute beiseite und möchten einfach nochmal kurz rekapitulieren, was hat Jakobus hier gesagt? Was ist ihm wichtig für all seine Leser und Hörer? Es geht ihm nicht darum, Angst zu machen. Ein solcher Text kann durchaus Angst auslösen. Ich denke, viele Christen lesen das. Und es löst diese Fragen aus, ja, bin ich dann wirklich gerettet? Habe ich wirklich einen Glauben? Man beginnt sich zu hintersinnen. Es ist nicht sein Wunsch, Angst zu machen. Aber es ist durchaus seine Herausforderung, die er bewusst gewählt hat, dass der Mensch sich prüft. Dass der Gläubige sich prüft. Hinschaut, habe ich Glaube und Werke? Oder ist da nur Glaube? Fehlt da irgendetwas? Und vielleicht gibt es auch unter uns heute Morgen Menschen, die etwas verunsichert sind und diesen Saal verlassen werden und sagen, irgendwie war das eine Predigt, die hat etwas Ungutes in mir ausgelöst. Und das ist natürlich nicht mein Wunsch, aber ich möchte euch ermutigen, wenn eine solche Unsicherheit da ist, dass ihr genau hinschaut. Eine solche Unsicherheit kann durch verschiedene Dinge ausgelöst werden. Einerseits kann es dadurch ausgelöst werden, dass vielleicht wirklich ein toter Glaube vorhanden ist. Dass wirklich die Werke des Glaubens fehlen, weil der wirkliche Glaube fehlt. Es kann aber auch sein, dass dieser lebendige Glaube, diese Verbindung mit Jesus mal da gewesen ist und irgendwie verschüttet wurde. Wir können den Heiligen Geist dämpfen, wir können den Heiligen Geist betrüben. Und das führt dazu, dass immer weniger und weniger Werke des Glaubens sichtbar sind, weil der Heilige Geist nicht mehr wirken darf. Auch da ist eine Verunsicherung durchaus angebracht, weil etwas nicht mehr stimmt im Glaubensleben. Und dann gibt es noch jene Gruppe von Menschen, die lässt sich verunsichern, weil sie ein sehr feines Gewissen hat. Und Dinge im Leben, die nicht so gut laufen, sehr hoch gewichten und zu Unrecht angesprochen sind heute Morgen. Trotzdem möchte ich alle drei Gruppen, die irgendwo Verunsicherung spüren, herausfordern. Sucht das Gespräch mit jemandem. Geht diese Verunsicherung an und lasst sie nicht einfach beiseite, damit geholfen werden kann. Sucht das Gespräch mit einem von uns Pastoren, sucht das Gespräch mit einer Person, wo ihr sagt, dieser Person vertraue ich, ich möchte mich offenbaren. Oder geht auf jemanden vom Gebetsdienst zu und sagt, hör mal, diese Predigt hat mich verunsichert. Irgendwie sehe ich diese Werke des Glaubens nicht oder was auch immer euch verunsichert oder herausgefordert hat. Und wir sind gerne bereit und helfen, diesen Schritt zu tun hin zu einem lebendigen Glauben, wenn der wirklich nicht da sein sollte. Oder wenn diese Verunsicherung durch ein sehr feines Gewissen ausgelöst wurde, hier einfach zusammen zu beten und aufzuzeigen, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir sehen diesen lebendigen Glauben. Du siehst ihn vielleicht im Moment nicht, aber du gewichtest Dinge vielleicht zu hoch, die gar nicht so hoch zu gewichten wären. Und das ist mein Wunsch für heute Morgen. dass jene, die heute Morgen gesehen haben, wow, ich bin ja auf einem guten Weg, ich habe ja Werke und Glauben, dass diese ermutigt werden durften. Und dass jene, die eine Verunsicherung erfahren haben, diese Verunsicherung angehen dürfen und konkrete Schritte im Leben angehen dürfen, dass sie auch zu diesem lebendigen Glauben durchdringen können, wo er vielleicht nicht vorhanden ist. Ich möchte gerne noch beten und dann Marc wieder übergeben. Vater, ich danke dir, dass unsere Erlösung, unsere Errettung nicht an Werke gebunden ist, dass wir aus freien Stücken, aus Gnade zu dir kommen dürfen und dieses Geschenk des stellvertretenden Todes deines Sohnes einfach annehmen dürfen. Und dass du uns reich beschenken willst durch diese Hinwendung mit deinem Geist, der uns befähigt, ein Leben zu leben, so wie es dir gefällt. Und das ist mein Wunsch für mich und für all jene, die hier sitzen, dass sie diesen lebendigen Glauben immer mehr erfahren dürfen. Und so möchte ich dich um Hilfe bitten, dass wir ablegen können, was uns daran hindert, diesen lebendigen Glauben zu leben, wo wir deinen Heiligen Geist auch betrübt haben oder gedämpft haben, dass wir zum Durchbruch kommen dürfen und wie diese Schmetterlinge einfach so leben können, wie es für Christen nun mal normal wäre zu leben, dass wir fliegen können mit dir. Amen.